Trauerschatten. Der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Folge Trauerschatten. Mit mir heute dabei ist Raffaela Bachmann. Hi Raffaela, schön, dass du da bist.
Hallo.
Für die Leute, die Raffaela nicht kennen, und ich glaube, das sind viele der Trauerschatten-HörerInnen, die sich noch nie mit Powerlifting beschäftigt haben. Ich kenne Raffaela tatsächlich auch aus dem Powerlifting, aus der Powerlifting-Bubble auf Instagram. Du bist nämlich die drittstärkste Frau in Österreich Powerlifting oder im Kraft-Dreikampf, wie man das im deutschsprachigen Raum kennt. Also eine Sportart, bei der man das Gewicht auf einer Hantelstange mit einem Maximalgewicht einmal hebt, einmal beugt, einmal drückt. Also einmal Kniebeuge, einmal Kreuzheben, einmal Bankdrücken. Das wird dann alles verrechnet und daraus ergibt sich dann je nach Gewichtsklassen ein Ranking, wer der oder die stärkste Person ist. Und du bist da schon seit vielen Jahren unterwegs. Man verfolgt das ja auch so ein bisschen bei Instagram.
Eigentlich seit 2023.
Ach so, das heißt so jetzt erst dein Dreijähriges hättest du dann.
Viertes. 2023, 24. Jetzt ist Vierte, genau. Also den ersten Wettkampf habe ich 2022 gemacht, aber das war nur ein Kreuzhebewettkampf. Das ist bei uns in Österreich ist das die Mühlviertler Meisterschaft. Da muss man auch nicht in einem Verein sein und das ist auch für Personen, die sozusagen vielleicht einmal das ausprobieren wollen, also Powerlifting ausprobieren wollen, da gibt es jedes Jahr ein Thema. Bei mir war das Wrestling und dann bin ich in so einen Wrestling-Ring aufgetreten sozusagen und nach dem Wettkampf habe ich dann gedacht, okay, 2023 mache ich dann einen richtigen Powerlifting-Wettkampf.
Krass.
Ja, das war richtig cool.
Also für die Leute da draußen, die sich noch nie mit Powerlifting beschäftigt haben, das ist vielleicht so jetzt euer Go-To, mal in einem Fitnessstudio oder einem Gym in eurer Nähe vorbeizuschauen und zu fragen, ob man da auch Powerliften kann. Wir sind aber hier heute wegen einem ganz anderen Thema da, weswegen ich direkt mit dieser ersten großen Frage einsteigen würde. Was hat dich traurig gemacht, Raffaela?
Also was mich traurig macht, beziehungsweise was mich immer wieder mal traurig macht, ist, wie schnell unsere Zeit vergeht, also wie schnell die Lebenszeit vergeht. Und ich denke bei mir, also ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, es liegt bei mir sicherlich auch daran, dass mir das traurig macht, weil ich einfach sehr viel Zeit meines Lebens nicht gelebt habe. Und das hat an einer Krankheit gelegen. Und ich glaube, ich traue dieser Zeit schon immer wieder ein bisschen hinterher.
Magst du erzählen, um was für eine Krankheit es sich gehandelt hat?
Ja, also ich habe sehr lange Essstörung gehabt. Bei mir hat das auch relativ früh angefangen. Also bei mir hat das eigentlich schon so mit der vierten Volksschule angefangen. Also das ist in Deutschland, also das ist die vierte Klasse Grundschule, sagt man das bei euch so?
Mhm.
Genau, und hat dann insgesamt gedauert, würde ich sagen, bis Anfang 2021. Genau. Also ich bin jetzt 35, kann man sagen, das war knapp mein halbes Leben. Und da ist natürlich, also so Jugend und diese ganze Zeit ist dann halt sozusagen, also war ich dann sozusagen mit dieser Krankheit beschäftigt und dann gar nicht so mit anderen Dingen, die man sonst so vielleicht in dieser Zeit erlebt oder mit Dingen, mit denen man sonst so beschäftigt ist in der Zeit.
Das Thema Essstörung ist ja etwas, was vor allem auch sehr viele Frauen betrifft. Nicht nur, also ich gerade auch im Powerlifting weiß ich auch, dass das Thema Essen allgemein sehr problematisch teilweise behaftet ist, auch bei den Männern. Wenn es dann irgendwie darum geht, gerade bestimmte Gewichtsklassen zu erreichen oder zu halten. Oder das ist, glaube ich, ein generelles Problem, auch im Leistungssport. Aber gerade wenn du erzählst, wann es bei dir angefangen hat, ist dann die vierte Klasse war, es ist ja schon krass, wenn man so sich selber ein bisschen zurückdenkt, was man so in der 4. Klasse gemacht hat als Kind.
Ja.
Wie es dann dazu kommen kann, dass man sich dann auf einmal so krass mit dem Thema Essen beschäftigt.
Grundsätzlich würde ich sagen, dass also Essstörungen immer viele Gründe haben, nicht nur einen Grund. Und bei mir war damals Sport sicher auch schon ein Thema, weil ich habe mit Judo, also ich habe damals Judo gemacht und ich war dann relativ bald auch sehr gut und bin in die Leistungsgruppe gekommen. Und dann, damals war mein Gewicht dann auch schon Thema, weil ich bin halt eher kleiner und ich bin aber schon immer eher schwerer gewesen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich als Kind irgendwie dick war oder so, ich war ganz normal, aber ich war einfach ein bisschen schwerer, sage ich jetzt einmal, für meine Körpergröße. Ja, und das war natürlich, ist auch eine Gewichtsklassensportart, Kampf, also Judo, und ich kann mir dann zum Beispiel an eine Situation erinnern, da hat dann die Obfrau von dem Verein von mir zu mir gesagt, vor allem, ja, ich muss mir jetzt einmal entscheiden, in welcher Gewichtsklasse ich sein möchte, in der oder in der, zunehmen oder abnehmen. Und ja, das also hat mich schon sehr gestresst. Bin dann damals auch aus diesem Verein ausgetreten, habe dann mit Judo mal pausiert und habe dann woanders, ein Jahr später oder so wieder angefangen. Also ich glaube, das war auf jeden Fall auch ein Thema. Und dann natürlich in der Schule bin ich auch gehänselt worden. Also so, dass mein Körper oder mein Aussehen irgendwie Thema war, das war schon immer so. Genau, ja, und ich glaube dann halt einfach, das sind da so ein paar Umstände gewesen, die dann halt irgendwie dazu geführt haben, dass ich mich halt sehr viel damit beschäftigt habe, mit meinem Aussehen und so. Dann irgendwie unzufrieden war, gedacht habe, ich bin nicht richtig und ich muss irgendwie anders sein. Ja.
Wie du schon gerade richtig gesagt hast, es gibt ja nie oder sehr selten nur einen einzigen Grund, warum Dinge passieren oder warum man sich mit bestimmten Dingen beschäftigt. Und ich finde das so krass, da das zu hören, wie auch in jungen Jahren im Sportverein, sei es auch im Leistungsbereich, wie dann mit, im Endeffekt, wie mit Kindern dann umgegangen wird und dieses ja. Thema Gewicht oder Essen oder Gewichtsklassen, wie auch immer, alles, was so mit dem Körper zu tun hat, wie unsensibel damit umgegangen wird. Also, ja. Dass es da anscheinend so eine Sensibilisierung zu diesem Thema damals gefehlt hat?
Also auf jeden Fall. Ich kann gar nicht sagen, wie es heute ist. So, weil zum Beispiel das, was du jetzt gesagt hast, dass du in der Powerlifting-Bubble das auch so mitkriegt hättest mit dem Essen, das habe ich jetzt bei uns zum Beispiel noch nicht so mitkriegt. Also ich kenne Personen auch bei uns jetzt in Österreich, die vielleicht Probleme mit dem Essen auch gehabt haben, aber jetzt, glaube ich, wieder okay sind. Aber ich wollte sagen, dass ich nicht weiß, wie es jetzt in Vereinen ist, genau wie damit umgegangen wird. Aber ich kann eben jetzt nicht sagen, dass bei uns mit dem Thema irgendwie unsensibel umgegangen wird. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall jetzt auch noch Thema in Vereinen ist und dass es da einfach auch noch viel zu wenig Betreuung gibt. Vor allem für bestimmte Sportarten, wo man einfach weiß, dass das ja sehr häufig vorkommt. Also natürlich alle ästhetischen Sportarten, Ballett, Eiskunstlaufen, Bodybuilding. Also Bodybuilding ist schon auch eine Problemsportart, finde ich. Genau, oder dann auch an Kampfsport, Antigravitationssportarten oder auch Ausdauersportarten, Langstreckenlauf, Radfahren.
Aber ich glaube, das deckt ja schon sehr viele Sportarten damit ein.
Ja.
Wenn du das so aufzählst und dann denke ich so, und der und man könnte sicherlich noch sich, wenn man so eine ganze Liste erstellen wollen würde, würde man auf so viele Sportarten kommen. Und ich würde mal sagen, es ist nicht so ein Dauerthema, dieses Thema Essen. Aber es sind immer mal wieder so Sachen, die einem auffallen. So je nachdem natürlich, welchen Leuten man irgendwie folgt auf Instagram, wie sie mit dem Thema umgehen, Essen allgemein, also wie das konnotiert ist, ob sie jetzt so sehr viel essen müssen oder halt eben weniger, gerade halt bei so bestimmten Sportarten wie so eben Bodybuilding, wo es natürlich auch so um sehr starke so Kaloriendefizite geht und sehr lange Phasen, wo halt auch ne, mit dem Körper sehr stressige Ausgangssituationen entstehen. Oder eben halt auch, das kenne ich ja auch beim Kampfsport, sehr häufig ja auch nochmal dann vor dem Wiegen ja dann auch nochmal geguckt wird, wie kann man jetzt noch irgendwie Gewicht einsparen mit irgendwie Durchschwitzen, sonstige Sachen, was ja auch nochmal eine zusätzliche Belastung ist für Leute, die sich im Leistungssport bewegen oder die halt eben performen müssen, wie eben Menschen im Ballett oder anderen, wie du es genannt hast, ästhetischen Sportarten, Darstellungsarten. Und wie du schon gerade sagst, so du hast damals diese Sensibilisierung nicht wahrgenommen dir gegenüber, wo du ja zum Glück ja auch entscheiden konntest, okay, du bist da rausgegangen für eine Weile. Aber war das dann ein Thema mit dem Thema Essen, was du ja beschrieben hattest, das war ja dann auch noch außerhalb des Sports, hat es ja stattgefunden.
Und ja, das war dann also, ja. Genau, hat sich ja, das hat sich dann halt einfach entwickelt, würde ich sagen. Und ich habe ja dann später auch noch einmal Judo gemacht, bis ich circa 15 war. Und das heißt, in der Zeit war es dann halt für mich auch natürlich Thema und irgendwie habe ich mir dann an einer bestimmten Gewichtsklasse irgendwie festgeklammert und wollte dann halt in dieser Gewichtsklasse sozusagen bleiben oder sein. Und das war einfach dann rückblickend betrachtet, war das nicht die richtige Gewichtsklasse für mich. Genau, und das hat dann natürlich auch nochmal mehr dazu beigetragen. Genau, und dann mit 15 habe ich aber mit Judo aufgehört, weil ich habe mich dann auch immer öfter verletzt, natürlich, weil ich einfach zu wenig gegessen habe. Und ich war einfach auch nicht mehr so leistungsfähig, das habe ich auch gemerkt. Ja, genau.
Aber wenn du das ja gemerkt hast, wie war das denn dann halt bei den TrainerInnen oder bei den anderen Leuten im Verein, dass sie dann nicht irgendwie, also ich versuche mir das irgendwie so vorzustellen, dass sie nicht irgendwie das Gespräch gesucht haben und gesagt haben so, hör mal Raffaella, das macht vielleicht keinen Sinn, vielleicht musst du doch die Gewichtsklasse wechseln. Also selbst halt aus einer Leistungsperspektive könnte ich mir vorstellen, so was sollte das denn dann bringen, sich an so einer Gewichtsklasse zu klammern, wenn man merkt, so dass es nicht funktioniert. Also
ich glaube, die haben das gar nicht so mitgekriegt. Und ich glaube, meine Eltern haben mit einem Trainer dann einmal gesprochen und der hat dann einmal mit mir ein Gespräch geführt, aber ich glaube, die haben sich ja nicht wirklich ausgekannt. Und ich muss auch sagen, ich glaube, egal was man mir damals gesagt hätte, ich hätte einfach nicht mehr essen wollen oder ich hätte einfach nicht zunehmen wollen. Ja.
Und dann war es ja bis du gesagt hast, bis du 15 warst, warst du ja im Judo. Und darüber hinaus hattest du ja auch aus den Schulerfahrungen erzählt, wie das dann auch mit dem Hänseln stattgefunden hat.
Ja, das war halt in der Volksschule. Also bei uns war es aufgeteilt, es war nur so eine kleine Schule am Land halt und wir waren so alle Jahrgänge haben zwei Klassen gehabt, immer A und B. Und bei uns war es so, dass die A-Klasse, da waren sehr viele Burschen in der Klasse und ich war in der B-Klasse und bei uns waren mehr Mädchen in der Klasse. Und diese A-Klasse, kann man schon sagen, hat schon sehr viele irgendwie terrorisiert und die haben sich immer irgendwie so eine Person ausgesucht und es klingt jetzt voll arg, aber die haben auch wirklich die Leute geschlagen. Also die haben dann ihnen aufgelauert, wenn der Bus gekommen ist in der Früh und sind dann sozusagen mehrere Leute auf eine Person losgegangen. Genau, und ich bin eben, ja wegen meinen Oberschenkeln haben sie halt auch zu mir gesagt, ich bin fett und das hat dann eben ein bisschen aufgehört, wie ich mit Judo angefangen habe, weil da waren auch ein paar dabei von den Burschen, die Judo gemacht haben und die war halt relativ gut und dann, glaube ich, war das vielleicht so ein bisschen Respekt da. Aber ich glaube, es hat sich halt irgendwie so, ja, irgendwie bei mir ein bisschen eingebrannt vielleicht und es ist im Gymnasium dann auch noch weitergegangen. Da habe ich einmal zum Beispiel bei den Burschen auch mit trainieren müssen. Und da ist auch einer zu mir hergekommen und das war einer von der höheren Klasse und der hat gesagt, boah, du hast aber fette Oberschenkel. Vor allen anderen. Und ich bin so da gestanden mit meiner kurzen Hose und ja, da habe ich schon, hat einige Situationen solche gegeben, ja. Und ich, wie gesagt, ich war nicht dick, aber natürlich damals die späten 90er, frühen 2000er, das Schönheitsideal, was es halt damals gegeben hat und ja, ich denke, das hat dann halt einfach alles dazu beigetragen, dass die Leute auch so waren.
Das ist ja so ein häufiges Problem. Ich meine, jetzt ja auch schon wieder, dass so bestimmte Schönheitsideale vorgeben, wie vor allem häufig auch Frauen auszusehen haben, wie viel sie wiegen sollen, in welche Kleidergrößen sie zu passen haben. Und gerade würde ich mal sagen, Frauen im Sportbereich, gerade halt im Leistungssport, gibt es ja viele, die dann eben nicht dieser vermeintlich ästhetischen Norm entsprechen, weil sie ja dann halt eben auf Leistung trainieren und entsprechend essen müssen, also für bestimmte Gewichtsklassen, aber natürlich halt auch anhand der Muskulatur, dass ja auch feststellbar ist, okay, welche Leute dann eher zu den LangstreckenläuferInnen gehören und wer dann die Leute eben im Kraftbereich sind oder wenn man sich die ganzen KampfsportlerInnen anschaut, was dann natürlich so einen zusätzlichen Druck auslöst, ne? Nicht nur halt diesen ästhetischen Normen vermeintlich entsprechen zu müssen, sondern dann natürlich auch eigene Ziele verfolgen, wie eben erfolgreich sein in dem Sport, den man sich aussucht.
Ja.
Wenn du dann weiterblickst, auch in die Zeit vom Gymnasium und dann halt mit dem Abgang, wie hat sich das denn dann weiterentwickelt? Also gerade halt, wenn du beschreibst mit dem Hänseln und mit dem Druck vom Sport, wie bist du denn dann weiter damit durchgegangen? Also gab es dann halt sowas wie Unterstützung, wenn es keine vom Verein gab, irgendwie von den Eltern oder von irgendwie Lehrerinnenschaft, irgendwelche professionelle Unterstützung, die dir da helfen konnte oder wollte?
Ja, also ich würde sagen, also Schule und so, ich glaube, dass die waren eher auch, die haben sich da nicht so wirklich drum gekümmert. Ich weiß auch gar nicht, wie vielen das wirklich bewusst war, jetzt zum Beispiel, dass ich eine Essstörung gehabt habe. Ich bin auch relativ früh von zu Hause ausgezogen und war dann eben auch selbstständig. Und ich habe schon Therapie auch zu der Zeit gemacht. Aber ich würde jetzt rückblickend sagen, das war keine gute Therapeutin, die ich da einfach erwischt habe. Und genau, und ich selber würde auch von mir sagen, dass ich einfach nicht bereit war, die Essstörung loszulassen. Ich habe auch, ich glaube mit 17 oder 18 war das, da habe ich dann einmal einen stationären Aufenthalt gehabt in so einer Klinik, wo ich dann, da war ich 3 Monate und habe eben so ein Therapieprogramm durchgemacht. Und das habe ich dann auch noch einmal gemacht 2017, genau.
Aber das waren auch nicht, also diese erste stationäre Behandlung und die erste Therapie, von der du gesprochen hast, die waren jetzt keine Unterstützung in der Hinsicht, würdest du sagen?
Naja, natürlich habe ich Unterstützung gehabt, aber es ist natürlich auch wichtig, dass sie selber sozusagen die Entscheidung trifft, dass sie wirklich die Krankheit loslassen möchte. Und ich kann wirklich sagen, dass ich diese Entscheidung erst, also das habe ich dann einfach erst 2019 wirklich für mich getroffen. Und da habe ich das dann auch wirklich dann selber geschafft, ohne Unterstützung. Also ich habe schon Psychotherapie zu dem Zeitpunkt gemacht, aber grundsätzlich habe ich das dann ganz alleine und in relativ kurzer Zeit eigentlich dafür, wie lange ich die Krankheit gehabt habe, habe ich das dann sozusagen beendet. Die Beziehung, sage ich jetzt einmal.
Aber das ist ja gut, dass du dann für dich sozusagen einen Weg gefunden hast.
Ja.
Und zumindest halt auch mit den Vorerfahrungen, dass du sagen konntest, okay, was hilft und was hilft nicht.
Ja.
Und wie du auch schon ganz am Anfang gesagt hattest, das ist ja ein immens langer Zeitraum damals, wo du dich ja nur mit diesem Thema Essen und wie sehe ich aus und wie werde ich wahrgenommen beschäftigst. Und das ist ja gerade noch zusätzlich so eine vulnerable Zeit, wenn man aufwächst und dann sich selber irgendwie so findet, wer möchte ich sein, was ist mir wichtig, was macht mir Spaß. Und sich dann so viel damit zu beschäftigen, was andere von einem denken oder wie andere einen irgendwie labeln oder kategorisieren, das kann natürlich auch mega belastend einfach sein, über Jahre hinweg und auch so zurückblicken, dass es nicht so, weil ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so einfach so befriedigend ist, sondern halt so ja traurig macht.
Ja, es ist ziemlich traurig, ja. Weil also man vergisst ja, oder ich habe einfach oder komplett vergessen, wer ich bin, was ich mag, was mich interessiert, was, wie du eh schon sagst, was mir wichtig ist. Und dann auch das Ganze halt mit dem Essen ist einfach sehr belastend. Es ist ja auch sehr schambehaftet, also es passiert ja alles auch sehr geheim und dann ist man auch nicht in der Lage, meiner Meinung nach, wirklich Beziehungen zu führen, zu pflegen, weil man ja selber zu sich gar keine Beziehung hat. Und ja, also es ist wirklich, also Essstörungen sind wirklich eine schwere Krankheit und sollten auch wirklich ernst genommen werden. Genau, deswegen, ja, finde ich das halt da mit Social Media, wie dann oft mit dem ganzen Thema Abnehmen und so weiter umgegangen wird, das finde ich oft schon sehr schwierig. Genau, auch wenn es jetzt mit mir gar nichts mehr macht, aber natürlich, ich denk, also wenn es damals bei mir schon Social Media gegeben hätte, keine Ahnung, was das mit mir gemacht hätte, ja.
Da sprichst du was Richtiges an. Ich meine, das war ja auch die letzten Monate auch nochmal verstärkt, dass so dieses, gerade halt dieser Satz so, wie korrigiere mich gerne, wenn ich falsch bin, so nothing feels as good as being skinny oder irgendwie sowas.
Nothing tastes as good as skinny feels. Ja.
Genau, das.
Ich glaube, die Kate Moss hat das gesagt damals.
Ja, auch noch so ein eigentlich fast schon Relikt aus den 90ern. Ja. Die ja, glaube ich, auch so ein Model war, die gerade ihre Hochzeiten hatte, so 90er, frühe 2000er.
Ja.
Aber tatsächlich sehe ich das glücklicherweise, dieses Zitat jetzt neuerdings eher in der Kraftsport-Powerlifting-Szene, eben halt mit Beispielen wie dir oder halt anderen Leuten. Da war auch eine Rugby-Spielerin aus den USA, die dann halt auch eben gezeigt hat, so, ne, wie widersprüchlich das einfach ist, weil Leute glücklicherweise für sich herausgefunden haben, dass es da sehr wohl andere Lebensrealitäten gibt, die einfach auch gesünder sind und wohltuender sind für diese Menschen.
Ja.
Nichtsdestotrotz findet gleichzeitig dann irgendwie die nächste Staffel Germany's Next Topmodel statt. Mit Heidi Klum, wo man dann auch zumindest in Deutschland auf großen Plakatwerbungen dann sie natürlich sieht, oder halt auch generell, wenn sie irgendwie wieder Werbung macht für Unterwäsche, wie leicht bekleidet sie ist und wie sie halt immer noch so sehr figurbetont auf eine bestimmte Ästhetik hinaus. Und dann frage ich mich natürlich so, okay, ich befinde mich natürlich in einer bestimmten Bubble und weiß dann so, okay, natürlich ist es glücklicherweise so, dass sich doch schon vielen Leuten bewusst ist in der Powerlifting-Szene oder generell viele im Kraftsportbereich, was es da halt für eine Problematik geben kann. Auch wenn du richtigerweise gesagt hast, dass es immer noch so sehr tabuisiert ist. Das heißt, vielleicht kriegt man das auch gar nicht so häufig mit. Aber an anderer Stelle natürlich diese reichweitenstarken Medien und die Werbung projiziert ja immer noch bestimmte Bilder auf. Und das ist so ein Hinher, weil der Algorithmus ist ja für jeden irgendwie anders. Also es ist ja ganz unterschiedlich, was dir angezeigt wird, was mir angezeigt wird, was für Sachen ich mir vielleicht doch länger angucke und anklicke und der Algorithmus denkt so, vielleicht schicke ich dann doch ein bisschen Werbung für Ozempic habe ich jetzt bisher keine Werbung gesehen, aber ne, für diese Themen sich dann doch wieder unsicherer in der eigenen Identität zu fühlen.
Ja, auf jeden Fall. Also, mir werden ja die Sachen nur angezeigt, weil ich dahingehend auch recherchiere. Genau, aber also ich glaube, da ist Social Media wirklich, kann schon ein richtiges Rabbit Hole sein. Und ich glaube, TikTok ist noch einmal schlimmer wie Instagram. Also, was man dort alles findet, das ist schon richtig verrückt. Das ist eigentlich so wie diese Pro-Ana-Foren. Also, findet man halt jetzt ganz einfach so auf TikTok, wo sich dann die Leute in den Kommentaren vergleichen, also wer wiegt wie viel und die Größe dazu schreiben und so Sachen. Ja, da man einfach extrem dünne Körper sieht.
Für die ZuhörerInnen, die sich noch nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt haben, Pro-Ana war so eine Abkürzung für Pro-Anorexie, also eben Magersucht als Essstörung. Und solche Foren gab es sehr häufig, relativ einfach zu finden im Internet über viele Jahre. Und wie du gerade richtigerweise sagst, jetzt so mit Plattformen wie TikTok und Instagram taucht es doch wieder auf, nur auf eine andere Weise, vielleicht subtiler, vielleicht doch offensichtlicher. Ich weiß, dass wenn man bestimmte Wörter eingibt bei Instagram, dass da schon dann irgendwie so Banner auftauchen. Ja. Und dann fragen so, ja, hast du vielleicht irgendwelche Probleme? Suchst du vielleicht professionelle Hilfe? Das ist ja auch genau alles so in diese Richtung Suizidalität, wenn man nach so Inhalten sucht, dass es natürlich dann aber auch rechtlich vorgegeben ist, von diesen Plattformen solche Hinweise zu geben. Aber das löst ja nicht das Grundproblem. Na. Weil die Leute finden das ja trotzdem. Und wenn du dich damit beschäftigst und die Sachen ja auch findest, das heißt, zu welchen Zielen suchst du oder recherchierst du dann zu diesen Themen? Also was sind so die Grundmotivationen, wenn du dich jetzt, nachdem du ja, wie du gerade gesagt hast, die Beziehung zu deiner Krankheit beendet hast, warum ist das jetzt gerade für dich doch wieder so ein Thema, dass du dich auch auf Suchen damit darauf begibst?
Weil ich halt dahingehend dann einfach ein Content kreiere. Also weil ich habe ja jetzt vor, das war jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr, habe ich ja regelmäßig zum Posten angefangen. Auch mit dem Ziel, weil ich mich ja selbstständig mache, als Strength Coach für Frauen. Genau, und da liefert mir dann sozusagen das ja auch eine gute Vorlage, um dann einfach einen Content draus zu machen und ja, einfach dann Frauen auch ein anderes Körperbild einmal zu zeigen. Also indem ich mich dann halt einfach zeige und genau da einfach mit, wie soll ich sagen, vielleicht so Vorurteilen gegenüber Krafttraining aufräume. Ja, oder dass ich einfach auch vielleicht zeige, dass es nicht unbedingt die schmale Taille sein muss. Man kann auch eine breitere Taille haben und das kann auch Vorteile haben, ja. Also der Körper ist ja nicht nur für uns da, um gut auszusehen, sondern er ist ja eigentlich vor allem da, um etwas für uns zu leisten, für uns zu tun. Also egal, ob jetzt im Sport oder im Alltag, also ich meine, wir haben nur diesen einen Körper und der macht alles für uns und der begleitet uns durch jede Herausforderung, sage ich jetzt einmal. Und ich finde das schon sehr, ja, ich finde Schönheitsideale schon irgendwie entmenschlichend, weil es da einfach immer nur um dieses Äußere geht und alles andere irgendwie komplett ausgeblendet wird, sei es jetzt Fähigkeiten oder Persönlichkeit. Also wie denkt die Person? Ja, und da versuche ich mit meinem Content einfach ein bisschen einen Gegenpol zu liefern. Und deswegen recherchiere ich dann hauptsächlich auf TikTok.
Inwieweit ist das Thema Essen relevant bei KlientInnen, die bei dir anfragen und sagen so, hey, ich möchte mich irgendwie mit meinem Körper beschäftigen, was er alles leisten kann, gerade halt krafttechnisch. Und inwieweit kannst du da vielleicht Sachen mitnehmen von früher, die dir vielleicht gefehlt haben im Umgang mit Essen?
Ja, also ich würde sagen, also Ernährung coach ich ja jetzt nicht spezifisch, ja, also weil ich habe da einfach dahingehend keine Ausbildung und das ist in Österreich erforderlich. Also das ist eigentlich sehr streng reguliert bei uns, wer das machen darf und wer nicht. Und es coachen sehr viele Ernährungen, die das eigentlich nicht dürften. Wenn es jetzt darum geht, wenn die Person von mir wissen möchte, wie kann ich mich vielleicht ein bisschen gesünder ernähren, wie schaffe ich es, dass ich immer auf meinen Proteinbedarf und sowas komme, das kann man natürlich besprechen, aber ich schreibe keine Ernährungspläne oder ich gebe keine Kalorienangaben vor und alles mit Tracken und sowas, das mache ich nicht, weil ich das ja selber auch gar nicht bei mir mache und da eigentlich auch keine Befürworterin davon bin. Und grundsätzlich sonst zum Thema Essen würde ich sagen, dass ich es natürlich schon mitbekomme, wenn jetzt zum Beispiel eine Person vielleicht einmal eine Essstörung gehabt hat oder eventuell noch damit struggelt. Und ich würde sagen, da ist es natürlich, da braucht man schon sehr viel Fingerspitzengefühl, weil natürlich muss man da ein bisschen aufpassen, weil jeder, würde ich sagen, ist da ein bisschen anders, kann dann vielleicht auch mit, oder wie soll ich sagen, instrumentalisiert dann vielleicht auch Sport. Und ich würde sagen, dass mir da halt meine eigene Essstörungserfahrung sehr zugute kommt, weil ich da halt einfach wirklich, also ich merke das sofort, ja, und mir kann man auch nichts vormachen, also mir kann man nicht irgendwie sozusagen betrügen oder so, genau, also, und wenn ich dann irgendwas dahingehend merke, dann spreche ich das einfach auch direkt an, genau. Aber ich habe zum Beispiel eine Athletin, die mir dann auch im Verlauf vom Coaching rückgemeldet hat, dass sie zum Beispiel sich jetzt das erste Mal geärgert hat, dass sie ein bisschen abgenommen hat, weil die hat eine stressige Phase gehabt, war viel unterwegs und so. Und da hat sie sich dann wieder mal abgewogen und hat eben gedacht, na, ich wollte ja gar nichts abnehmen und sonst war sie eher immer stolz drauf, wenn sie halt abgenommen hat. Und sie hat halt gemeint, dass das auch durch mein Coaching gekommen ist. Also jetzt nicht, dass sie immer weiter zunehmen möchte, aber einfach, dass diese Zahl auf der Waage sie sozusagen so nicht mehr stresst, wenn es dann einfach mal vielleicht ein bisschen mehr ist. Und vor allem, man muss ja sagen, wenn man Krafttraining macht, wenn man stärker wird, wenn man Muskeln aufbaut, dann wird man ja auch schwerer.
Ja, das sind ja auch so viele Sachen, die man vielleicht gar nicht so weiß, wenn man sich nicht so stark damit beschäftigt. Und die oberflächliche Wahrnehmung, was das Thema Sport angeht, also gerade halt so zum Jahreswechsel, dass sehr viele oder sehr viel Werbung sich darum dreht, direkt so an den Summerbody wieder zu denken, ne, die Kalorien zu verbrennen, die man während Weihnachten gegessen hat. Und dass es ja auch etwas ist, was sehr viele Coaches jeglicher Art irgendwie promoten, dass man halt eben abnimmt, in Form kommt, obwohl man eigentlich schon vorher eine Form hatte, aber es auch schon wieder so vorgegeben wird, in eine bestimmte Form reinzupassen.
Mhm.
Und ich kenne das auch von anderen Leuten, die erzählt haben, wie schwierig es ist, Coaches zu finden, die einem selber auch nicht dieses Thema vorgeben wollen. So, hey, vielleicht willst du ja dann doch abnehmen. Weil es ja auch einfach der Fall sein kann, so Leute wollen vielleicht auch einfach eine externe Unterstützung haben. Irgendwie an die Hand genommen werden von einer Person, die sich auskennt mit Sport, die sich damit auskennt, mir so einen Plan zu schreiben, bei der ich mich wohl aufgehoben fühle, die mir keinen Quatsch erzählt, dass ich mich nicht verletze. Und das ist, glaube ich, auch so eine Schwierigkeit und auch wieder so was Schambehaftetes. Also selbst wenn es nicht direkt mit Essen zu tun hat, aber halt zu sagen so, hier, ich würde das gern machen und ich krieg's nicht alleine hin.
Ja.
Und das ist ja auch so eine Schwierigkeit, da auch wieder, finde ich, für die eigenen Prinzipien irgendwie so einzustehen und zu sagen, so ja, das ist mir jetzt irgendwie nicht so wichtig. Und es ist ja gut, wenn du dann solche Sachen gespiegelt bekommst, weil es ja dann auch nochmal zeigt, so hey, da kann sich ja auch was tun in den Köpfen von Leuten, nur mit etwas Unterstützung.
Ja, auf jeden Fall, ja. Also gar nicht nur durchs Coaching, ich kriege wirklich so viele schöne Nachrichten auch auf Instagram und so. Und wenn mir dann irgendjemand schreibt, dass ja durch meinen Content so die Person jetzt 3 vollwertige Mahlzeiten am Tag isst und ich mache ja eigentlich gar nichts, ich sage dann, dass ich Toast isst oder Nudeln oder dass ich einen Kuchen zum Frühstück isst, weil ich so ja Ernährung eigentlich gar nicht so jetzt zu meinem irgendwie zum Thema mache, sondern halt einfach vielleicht das zeigt, was andere nicht so viel zeigen in der Fitness-Bubble, dann finde ich das schon cool, dass das doch irgendwie so ja, bei den Leuten was auslöst und sie vielleicht auch zum Umdenken bewegt und ja, sie sich dann vielleicht einfach auch trauen, das so zu machen. Weil natürlich, wenn man die ganze Zeit hört, na, nur diese Nudeln oder diese Alternative oder dies oder das, das kann einen ja schon stressen und verunsichern. Und ja, ich denke, es ist halt ein Riesenmarkt, also das ganze Thema Abnehmen, weil natürlich ist, wir haben ein Problem mit Übergewicht und Adipositas. Und ja, Ernährung ist halt, glaube ich, etwas, was so vielschichtig ist und was ja auch sehr sensibel bei jedem irgendwie von uns ist. Und darauf gibt es einfach keine einfachen Antworten. Aber die Menschen wünschen sich einfache Antworten und sie wünschen sich auch schnelle Ergebnisse. Und ich glaube, deswegen funktioniert halt dieser ganze Diätmarkt, sage ich jetzt einmal, so gut.
Und manchmal ist es ja auch nicht nur das Thema Übergewicht oder Adipositas, sondern auch wieder zurückkommen zu dem, was du auch gesagt hattest. Es ist ja nie immer nur der eine Grund. Und gerade halt, wenn man sich damit beschäftigt, so wie andere mentale Gesundheitsprobleme da sind, dass Menschen dann vielleicht auch einfach schlichtweg die Kraft fehlt oder die Motivation fehlt, selbst so in Anführungszeichen einfachere Sachen wie irgendwie aufstehen, sich zu Hause um Sachen kümmern und dann halt vielleicht mal vor die Tür zu gehen, dass es da halt auch sicherlich eine tolle Unterstützung sein kann, da halt nicht alleine durch solche Sachen zu gehen. Sei es jetzt mit einem Strength Coach, sei es jetzt mit irgendwie einer regelmäßigen Gruppe, die zu einem Fitnesskurs zusammengeht, ja. Und dass man weiß, so hey, man ist nicht irgendwie alleine mit dem Ganzen. Und dann kann ich mir natürlich vorstellen, gerade halt, wenn jemand irgendwie so eine Depression hat, sich dann auch noch damit beschäftigen zu müssen, alleine, ah ja, okay, dann mache ich das dies und jenes und sorge mich um irgendwie Mahlzeiten, dass es natürlich halt auch voll anstrengend sein kann. Und dann vielleicht auch einfach so eine neue Beziehung zum Körper zu lernen und zum Thema Essen und zu sagen so, ich muss mir jetzt nichts verdienen. Also ich finde das so immer so voll schwierig, wenn Leute sagen so, oh, ich habe mir jetzt dieses Stück Kuchen verdient oder irgendwie ein leckeres Essen, wo ich dann denke so, hä, also wenn ich Bock habe auf Kuchen zum Frühstück, dann let's go. Oder ne, das ist doch irgendwie, finde ich, eine der tollsten Sachen am Erwachsenensein. Man kann essen, wann man möchte, was man möchte. Und wenn es jetzt Kuchen oder was auch immer, Pommes zum Frühstück wären, dann, wenn ich das möchte und es mir langfristig halt nicht wehtut oder mir irgendwie schadet, das ist aber natürlich auch so ein langer Weg, ne? Also ich meine, ich hatte ähnliche Erfahrungen wie du, vielleicht in eine bisschen andere Richtung. Und hatte dann auch eine Phase lang, das war irgendwie, wann war das? Ich glaube, das war noch in diesem ersten Corona-Jahr 2020, wo ich tatsächlich dann mir auch einen Coach gesucht habe, einfach nur so ein bisschen unterstützend. Ich hatte da auch schon ein paar Jahre Kampfsport hinter mir, habe dann mit Krafttraining und Olympic Weightlifting, also olympisches Gewichtheben, angefangen. Was für die ZuhörerInnen da draußen ein bisschen was anderes ist als Kraftdreikampf. Ihr könnt das gerne mal googeln, um so ein paar Vergleiche zu sehen. Und ich hatte dann tatsächlich in einem halben Jahr sehr schnell abgenommen, knapp 20 Kilo. Mhm. Und ich fand's krass, weil in dieser Zeit mein Körper noch nie so häufig kommentiert wurde wie davor oder danach.
Okay.
Noch nicht mal von TrainerInnen. Die haben halt einfach nur gefragt, so, ja, geht's dir gut damit? Gibt's da irgendwie Schwierigkeiten? Und halt auch die Person, die mich gecoacht hat, so, ne, wie ist es für dich? Geht es in diese Richtung weiterhin, wie du es möchtest? Aber von sehr vielen anderen kam dann so, boah, wie krass und wie gut, also dass das gelobt worden ist.
So, ja.
Mhm. Und ich mir dann aber auch vorstelle, so, es könnte aber, wenn eine Person visuell schnell in einem Zeitraum abnimmt, mir würden so 5, 6 andere Sachen einfallen, warum eine Person abnehmen könnte und warum das vielleicht kein Lob wert wäre. Sie könnte ultra viel Stress haben, sie könnte auf Medikamente sein, die für Appetitlosigkeit sorgt, also negativer Stress, eine Chemo. Es können 1000 andere Sachen fallen mir ein, wo ich mir sagen würde, ist es jetzt wirklich notwendig, dass positiv zu konnotieren. Also, dass auch ja Abnehmen positiv konnotiert wird und Zunehmen wird dann negativ konnotiert.
Ja.
Und das ist, wenn man da nicht in so einem guten Headspace ist, kann das so krass wieder wegdriften in eine bestimmte Richtung. Und da in diesen Momenten, finde ich, jemanden zu haben, könnte immens hilfreich sein. Also, sei es jetzt irgendwie ein Coach oder generell irgendjemand in der näheren Umgebung.
Ja, ich denke auch, also grundsätzlich finde ich das sowieso Körper, also dass man das Aussehen von jemandem kommentiert, sollte man jetzt eigentlich schon gelernt haben, dass man das einfach nicht mehr macht, bitte. Also auch nicht im Internet, ja, weil der Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und ja, ich versuche einfach, alle Frauen, die mit mir zusammenarbeiten wollen, zu unterstützen. Und ich möchte einfach, dass Frauen stärker und mächtiger werden. Ja. Und ich möchte einfach zeigen, dass Sport und Bewegung, dass das nicht immer ein Weg ins Weniger sein muss, ja, sondern also Weg ins Weniger, damit meine ich abnehmen, weniger Kalorien essen, weniger Gewicht auf der Waage, sondern dass es wirklich ein Weg zu mehr sein kann. Also mehr Gesundheit, mehr Kraft, mehr Lebensqualität, mehr Lebensfreude, mehr Selbstvertrauen, bessere Beziehung oder mehr Beziehung zum eigenen Körper. Also eigentlich alles das, was ich so selber halt auch sozusagen irgendwie erlebt habe oder erlebe noch immer, weil ich mache ja noch immer Sport, das möchte ich halt irgendwie versuchen weiterzugeben und da einfach halt wirklich an Gegenpol bilden zu diesem anderen
zu dem, was du ganz am Anfang gerade gesagt hast. Ich glaube, viele Menschen tun sich damit schwer, anderen Komplimente zu machen, die sich nicht aufs Körperliche beziehen. Also, dass sich Leute damit schwer tun, vielleicht dahinter zu schauen. Also Leuten einfach mal zu sagen, so, boah, du hast voll die tolle Ausstrahlung heute. Oder, weiß nicht, die Farbkombi von, was du anhast, die Hose und das Oberteil sieht richtig toll aus. Oder
ja,
deine Energie ist toll.
Ja.
Und ich habe mich damit beschäftigt, weil mir das gespiegelt worden ist, weil ich mich über Jahre sehr viel mit Sprache und sowas auseinandergesetzt habe. Und ich das selber komisch fand, Leute halt zu sagen so, boah, du siehst wunderschön aus, weil was heißt denn wunderschön am Ende? Weil für mich heißt wunderschön ja vielleicht was ganz anderes, was es für dich heißt. Und dass mir das dann gespiegelt worden ist, so, dass ich keine Komplimente auf Äußerlichkeiten gebe und dass es dann so auffällig ist. Und das könnte ja eigentlich was so viel Schönes sein, weil dann beschäftigen wir uns vielleicht irgendwie weniger damit, wie wir von außen körperlich wahrgenommen werden, sondern einfach, wie du gerade sagtest, mit den Beziehungen.
Ja. Ich meine, natürlich, ich glaube, wenn man jetzt sich vielleicht auch nicht so gut kennt oder dann macht man vielleicht auch mehr noch einmal so ein, ich sag, oberflächlicheres Kompliment. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass so ein oberflächliches Kompliment schlecht ist. Weil solange es positiv ist, ist es gut, denke ich. Aber halt so, ja, so Bewertungen oder dann eben auch, wie du gesagt hast, wenn jemand abgenommen hat, dann würde ich auch nicht zu der Person hingehen und sagen, boah, du hast abgenommen, schaust für gut aus oder so, weil sowas finde ich halt auch, ich finde, das ist nicht, ja, weiß man halt einfach nicht.
Es ist schwierig. Genau. Und was ich noch zu dem davor noch ergänzen wollen würde, was das für eine schönere Lebenszeit ist, so zu wissen, so man hat diese Kraft, man hat diese Energie auf einmal. Also das ist ja auch irgendwie so, man powert sich aus im Kraftsport oder generell im Sport, um danach noch mehr Energie zu haben, was erstmal vielleicht widersprüchlich klingt, aber wenn man sich damit beschäftigt, und das hat ja auch so, was ist das richtige Wort? Das hat ja auch so biologische Hintergründe. Also, dass der Körper, dass es dem ja auch gut tut und dass man merken kann, so Leute, die irgendwie mentale Gesundheitsprobleme haben, dass es jetzt nicht so deren Welt rettet, so übertrieben, aber dass es schon ein positiver Effekt sein kann, wenn Leute Sport machen im Vergleich zu vorher, zu was auch immer sie noch zusätzlich machen. Das ist ja auch sowas, was Wunderschönes sein kann, damit seine Zeit zu verbringen, finde ich.
Ja, also ich finde, es gibt nichts Besseres. Deswegen verbringe ich so viel Zeit damit. Ja, ich finde es wirklich cool, dass ich einfach merke, wie stark ich bin und dass ich einfach, ich finde es einfach super. Also auch zum Beispiel, wenn ich im Bus einsteige und ich bin ja nicht sehr groß, aber ich fühl mich groß und ich denke, ich bin schon sehr muskulös und man merkt das dann einfach auch, also wie ich gehe oder wie ich halt dastehe. Und ich finde das dann einfach super, wenn ich mich so fühle. Oder wenn ich mich so fühle, es könnte mich nichts umhauen. Oder wenn ich einfach, im Alltag, also man merkt ja, es wird ja dann alles leichter, wenn du Sachen aufhebst, tragen musst. Bewegungen werden ökonomischer, weil natürlich, du hast mehr Kraft und du musst weniger Kraft aufwenden sozusagen für irgendwelche Bewegungen, weil es einfach leichter ist. Und es hat auch so viele gesundheitliche Vorteile, vor allem für uns Frauen. Und deswegen finde ich schon, dass Krafttraining also wirklich jede Frau ein bisschen machen sollte. Also ich sage nicht, dass jeder jetzt so viel trainieren muss wie ich oder so muskulös sein muss wie ich, aber so ein bisschen Krafttraining wäre schon gut. Und ab so einem gewissen Alter, so ab 40, 50 würde ich sowieso sagen, muss jede Frau trainieren. Einfach um Osteoporose und so weiter.
Ja, weil das Thema Menopause ja dann auftaucht.
Ja, und da kann Sport ja auch helfen, also Beschwerden von der Menopause also zu verringern.
Damit habe ich mich auch tatsächlich erst in meiner Gymzeit beschäftigt, weil in meinem Fitnessstudio dann tatsächlich auch so eine Studie Mit, ich weiß jetzt nicht, wie alt die Frauen waren, aber mir wurde halt schon gesagt, das war halt eine Studie zum Thema Menopause und Proteinzufuhr und halt mit Krafttraining und inwieweit diese Zusammenhänge zu dem, also ob jetzt regelmäßiges Krafttraining mit oder ohne zusätzlicher Proteinzufuhr, ob das halt tatsächlich hilfreich sein kann.
Ja.
Und da bin ich halt auch schon irgendwie froh drum, dass man dann halt sehen kann, okay, Leute machen irgendwas. Ich habe auch in meinem Gym alle möglichen Altersgruppen. Und natürlich erwartet da jetzt niemand, dass die Leute jetzt alle das Gleiche machen oder gleich aussehen wollen. Alle haben unterschiedliche Ziele und vielleicht auch Kapazitäten. Also es muss ja nicht nur irgendwie das Alter sein. Manche können ja auch chronisch krank sein und können dann einfach nicht so viel machen oder müssen dann oder wollen dann was anderes machen, wie schwimmen gehen, etwas, was irgendwie Gelenke weniger belastet, anders belastet. Und das wäre natürlich voll schön, wenn wir alle die Zeit hätten, uns so um unsere Körper zu kümmern, weil die uns ja, und das hast du auch so schön gesagt vorhin, ja uns durch unser Leben tragen.
Ja. Aber hinsichtlich Zeit muss ich sagen, da ist Krafttraining sehr dankbar. Weil die Minimum Effective Dose für Anfängerinnen ist am Anfang 1 bis 4 Sätze pro Muskelgruppe. Das ist wirklich nicht viel. Und man kann dann sogar noch mit dieser Minimum Effective Dose, also wenn man fortgeschritten ist, kann man diesen Leistungsstand, den man hat, kann man sogar ein paar Monate halten. Und ich würde sagen, so 2-mal die Woche eine Stunde.
Das ist jetzt eine Folge mit sehr viel Werbung für den Kraftsport, was auch mal eine schöne Abwechslung ist. Also ich finde es gerade sehr wohltuend, mal auch außerhalb des Gyms so viel über Kraftsport und was es für positive Effekte haben kann, reden können. Und natürlich kann man auch darüber reden, was das für einen Vorteil haben kann, so schnell Vorteile zu entdecken. Gerade halt für Menschen, die sich noch nie damit beschäftigt haben, kenne ich auch sehr viele, die dann so richtig toll erzählen, so, oh, hier bei der und der Übung konnte ich dann schon irgendwie 5 Kilo drauf machen, nach so ein paar Wochen. Ich so, freu dich, weil in ein paar Jahren wirst du nicht einfach so um 5 Kilo steigern können. Also es kommt auf die Übung an, aber das ist ja auch so schön, wenn man dann halt so merkt, so Leute finden was für sich. Ich hatte vor Jahren auch gar nicht gedacht, dass so dieser Kraftsport so irgendwas für mich wäre. Weswegen ich auch sehr viel halt auch im Kampfsport mich ausprobiert habe. Und ich auch dachte so, ja, okay, gibt es da überhaupt eine Community, wenn jede Person für sich so im Gym trainiert? Und da fand ich es halt auch so schön zu erleben, wie divers das ja auch ist. Selbst in einem einzigen Fitnessstudio, wo man dann aber das ganze Jahr über ist, dass man merkt, wofür trainieren die Leute, dass da natürlich aber auch irgendwie JoggerInnen dabei sind, MarathonläuferInnen, dass da alle möglichen Leute irgendwie dabei sind oder Leute, die einfach nur so trainieren für den Bürojob, dass sie einen guten Ausgleich haben und dass sie immer so davon erzählen, wie gut es ihnen danach geht.
Ja.
Und eigentlich ist diese Tatsache, dass wir ja wissen, dass sich so viele Leute gut danach fühlen mit dem Sport, mit dem, dass sie es geschafft haben, sich aufzuraffen. Weil das ist, das möchte ich auch nicht kleinreden, das ist für viele Menschen aus verschiedensten Gründen einfach eine mega Herausforderung, überhaupt irgendwie mit Bewegung und Sport anzufangen, was ihre Ressourcen angeht, was ihren Körper angeht, wie sie gelernt haben, mit ihrem Körper umzugehen oder wie ihnen gesagt wurde, wie sie mit ihrem Körper umzugehen haben, also gerade halt als Kinder, finde ich es halt schon krass, wie, glaube ich, sehr viel mehr Menschen vielleicht dieser Zeit hinterher trauern, wo sie sich so viel mit Essen beschäftigt haben. Und
kann gut sein, ja.
Was gibt es denn, oder so zurückblickend auf diese so lange Lebenszeit, wo du dich mit diesem Thema eher negativ beschäftigt hast, was hättest du dir zurückblickend tatsächlich mehr gewünscht?
Ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube, ich würde mir vielleicht einfach wünschen, dass ich schon früher dann die Entscheidung für mich getroffen hätte, dass ich das eben nicht mehr will. Aber es ist einfach so und jetzt versuche ich das schon. Also ich versuche mich jetzt nicht dafür irgendwie zu, dass ich mir da irgendwie Schuldgefühle oder irgendwas mache, weil das ist einfach Teil meines Lebens und meiner Geschichte und es, wie ich sagen, hat ja auch irgendwas Gutes, weil nur dadurch bin ich jetzt so, wie ich bin und bin eben zu der Person auch geworden, die ich bin und kann jetzt da vielleicht der anderen irgendwas weitergeben. Und ich glaube, ich wünsche mir einfach nur wirklich, es wünsche ich mir für jede Frau oder für jeden Mann, egal, ich wünsche einfach jeder Person, dass sie diese Freiheit, also die ich jetzt da einfach auch gerade wieder habe, mit Essen und mit Bewegung, also ich wünsche einfach jeder Person diese Freiheit, weil ich glaube, das ist einfach unbezahlbar und sowas Wertvolles und ja, das Leben lebt sich so einfach viel, viel leichter, auch wenn man vielleicht ein bisschen schwerer ist.
Ich danke dir herzlich, Raffaela, für die Einblicke, für den Raum, den du mit mir geteilt hast und die motivierenden Worte.
Gerne. Ich sage auch danke, dass ich hier sein hab dürfen.
Sehr gerne.
Das war Trauerschatten, der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. In eigener Sache. Dieser Podcast ist selbst produziert und finanziert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Damit hilfst du, dass der Podcast mehr Menschen erreicht. Falls du den Podcast finanziell unterstützen möchtest, findest du den Link zu Steady in den Shownotes. Jeder Beitrag hilft dabei, die laufenden Kosten zu decken. Idee, Redaktion und Produktion: Samson Gzubek. Idee und Cover: Jana Rodenbusch. Sounddesign und Kompositionen: Jin Bali.